Guten Morgen.
Ja, zum Thema Stolpersteine kann man, ja, gibt es auf jeden Fall verschiedenste Meinungen. Was halten Sie denn von Günther Demnigs Idee und der Umsetzung der Stolpersteine?
Dazu habe ich eine ambivalente Haltung. Zum einen bemerken wir auch, dass an vielen Orten recherchiert wird zu den Biografien jüdischer Familien. Wir merken das einfach daran, dass auch aus anderen Städten Anfragen kommen, weil die Familien aus Halberstadt stammten oder irgendeinen Bezug dazu hatten. Und das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung, dass man sich damit beschäftigt, welche jüdischen Familien an einzelnen Orten gelebt haben. Mich persönlich stört dieses Eingelassensein in den Fußweg, insbesondere wenn es Fußgängerwege sind in den Stadtzentren, weil sich dort meistens niemand drum kümmert. Und mich stört dieses Drauftreten. Zum einen, ich denke, wenn man erinnert, dann in Augenhöhe. Und dann natürlich das schlichte Problem, dass sie dann auch verdreckt sind. Und wer kümmert sich drum? Sodass ich das Immaterielle, sich drum kümmern, gut finde. Aber die konkrete Umsetzung bereitet mir doch auch an vielen Orten Bauchschmerzen.
Hätten Sie denn eine Idee oder einen Vorschlag, wie man aus der guten Idee ein gutes Projekt machen könnte?
Ich sage nicht, dass es eine schlechte Idee ist. mein Gedanke ist immer, es auf Augenhöhe zu machen. Also, dass man tatsächlich, wie man auf ein Klingelschild guckt, dann auch auf der gleichen Höhe die Namen entdecken könnte. Das wäre meine perfekte Vorstellung.
Nun gibt es in Halberstadt offensichtlich noch keine solchen Stolpersteine. Ist das ein Grund dafür, also die Gründe der Ablehnung, die Sie genannt haben, oder warum,
nein,
warum
das, ist das so? Nein, das hat mit meiner Einschätzung überhaupt nichts zu tun. In Halberstadt ist bemerkenswert, dass dort engagierte Bürger schon 1982 ein Mahnmal errichtet haben am Ort der Deportationen von 1942 und 1992 ein zweites Mahnmal, auf dem eingraviert sind die Namen aller derer, die von Halberstadt deportiert worden sind. Und das ist sehr eindrücklich, weil man hier in Halberstadt gewagt hat, es tatsächlich mitten auf die Straße zu stellen, sodass es stört, was es auch soll. Und es findet permanent eine sehr lebendige Auseinandersetzung in Halberstadt statt. Und seit den 60er Jahren haben sich schon Bürger um die jüdische Geschichte in Halberstadt gekümmert und Kontakte zu ehemaligen jüdischen Halberstädtern geknüpft. Und da stehen hier eigentlich die lebendigen Beziehungen inzwischen auch mit Kindern, Enkeln bis hin zu Urenkeln im Vordergrund. Und das ist eigentlich, ja, das ist die positive Entwicklung.
Ja, jetzt haben Sie schon einiges gesagt zum Gedenken, auch unter anderem in Halberstadt. Ihre Akademie, die Moses-Mendelssohn-Akademie, die beschäftigt sich ja auch mit, ja, unter anderem dem Gedenken. Unter anderem wird ja ein Museum auf die Beine gestellt. Ja, es gibt verschiedene Aktionen. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu Ihrer Arbeit in Bezug auf diese Begriffe Erinnerung, Mahnung, wie auch immer, sagen.
Uns geht es vor allem darum, die Leistungen der jüdischen Bürger hier in der Stadt in den Mittelpunkt zu stellen. Und dazu gehört auch, dass wir einen konkreten Blick aufs Judentum lenken wollen und auf europäisch-jüdische Geschichte, die wir dann hier in Halberstadt verorten. Weil oft zu bemerken ist, dass Judentum von außen als etwas Exotisches wahrgenommen wird. Oder dass überhaupt nicht realisiert wird, dass jüdische Geschichte auch vor Ort stattgefunden hat. Und das möchten wir alles ganz konkret machen. Deshalb haben wir auch für das Museum das Konzept, dass wir nur Objekte zeigen, die einen konkreten Bezug zu Halberstadt haben oder zu der Region. Und ein wesentlicher Teil der Arbeit ist eben, dass ehemalige jüdische Halberstädter einbezogen sind. Und dass wir uns auch bemühen, immer Kontakte herzustellen zwischen jungen Leuten, zwischen Halberstädter Bürgern und ehemaligen jüdischen Halberstädtern oder halt mit deren Nachfahren. Das ist so ein wesentlicher Aspekt der Arbeit, Begegnung herzustellen, entweder mit der Geschichte, aber am besten ist natürlich auch mit Personen.
Nun wird im Bezug auf die Art und Weise der Erinnerung, des Gedenkens, der Mahnung immer von der dritten Generation gesprochen. Das meint die dritte, also die inzwischen eine relativ weit entfernte von dem tatsächlichen Geschehen. Wie müssen wir denn ja unter anderem auch angesichts der Tatsache der verschwindenden Zeitzeugen mit Erinnerung und Gedenken umgehen?
Wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass wir zunehmend mit Quellen wie Akten arbeiten müssen, ganz einfach. Inzwischen sind viele Interviews mit Videos dokumentiert, sodass man die auch einsetzen kann. Aber wichtig ist natürlich auch, den Kontakt zu Nachfahren zur dritten Generation herzustellen. Und da muss man das Interesse derjenigen, der Nachfahren wecken, die eben heute meistens in Israel, in den USA oder England leben. Und da ist aber auch zu bemerken, dass das Interesse da ist, wenn man sie anspricht und dass man auf der Ebene weiterarbeitet. Aber letztendlich wird es die Arbeit mit Akten, mit Zeugnissen sein, mit materiellen Zeugnissen.
Ja, nun sind das ja alles schwierige Begriffe, also über die wir sprechen, also Erinnerung, Gedenken, Mahnung, ja, wie dann die Art und Weise der Auseinandersetzung sein soll. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen mit eben jungen Leuten, welche Rolle dabei diese Orte spielen können, die ja zum Beispiel durch Stolpersteine markiert werden. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig sind diese Orte, an denen man diese Geschichte, naja, erleben ist vielleicht das falsche Wort, oder stellen wir es als Frage, muss man diese Geschichte noch erleben können?
Die Stolpersteine haben insofern eine wichtige Funktion, als dass sie deutlich machen, dass Juden konkrete Nachbarn waren. Das stellt man ja heute bei Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen fest, dass sie die Geschichte der Verfolgung der Juden überhaupt nicht in ihrem eigenen Umfeld verorten, sondern das passiert irgendwo weit weg. Und da ist es natürlich wichtig zu sehen, das waren die direkten Nachbarn. Also es wäre die Situation gewesen, als wenn der Nachbar, den ich heute habe, auf einmal der Verfolgte wäre. Und das ist ein ganz wichtiges Element, das deutlich zu machen, auch um zu vermitteln, ich als nichtjüdischer Nachbar hätte womöglich eingreifen können, ich hätte handeln müssen. Und diese Aspekte vermitteln die Stolpersteine.
Bei den Freien Radios laufen gerade mitten im Programm Hörstolpersteine. Ich würde gern mal einen dieser Hörstolpersteine anspielen, passend zum Thema und ja, weil es eine Art und Weise ist, wie man sozusagen im Radio eine solche Art und Weise vielleicht umsetzen kann. Vielleicht können wir danach noch mal kurz darüber sprechen.
Ja, gerne.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Marie Pünier, geborene Kümmermann. Wandsbek, freie Kreisstadt, nördlich an Hamburg grenzend, die heute ein Teil der Freien und Hansestadt ist. Hier wuchs Marie in der Königstraße 94 mitten im Zentrum auf, als Tochter der Inhaber eines Damenkonfektionsgeschäfts. Nach allem, was wir wissen, scheint ihre Kindheit in besseren ökonomischen Verhältnissen und sehr wohlbehütet verlaufen zu sein. Sie besuchte die Schneidersche Höhere Töchterschule, wo sie mit 18 Jahren am Wandsbeker Lyzeum ihren Abschluss machte. Nach der Schule arbeitete sie in verschiedenen Niederlassungen des Modehauses ihrer Eltern, in Segeberg und im Sommer über im Seebad Niendorf. 25-jährig heiratet sie nach längerer Verlobungszeit ihren Schulfreund Fritz Pünier und nahm auch dessen Familienname an. In den kommenden Jahren veränderte sich die Lebensverhältnisse traumatisch für Marie. Antisemitische Boykottaufrufe ruinierten das Geschäft ihrer Familie im Laufe weniger Jahre. Als sie 34 war, musste die Mutter das Geschäft nach den Plünderungen in der Reichspogromnacht komplett aufgeben. 10 Jahre nach der Eheschließung war ihr Mann nun beim sogenannten verstärkten Polizeischutz in Polen eingesetzt. Eigentlich bot ihr die im NS-Jargon Mischehe genannte Verbindung bis dahin noch weitgehend Schutz vor der antisemitischen Verfolgung. Marie lebte nun mit ihrer Mutter allein im Haus in der Königstraße, die heute die Wandsbeker Marktstraße ist und noch immer das Zentrum des Stadtgebiets bildet.
Mit 35 Jahren wird Marie bei einer Razzia in der Hamburger Neustadt in einem Szenelokal festgenommen. Es liegt nahe, dass sie vor dem tristen Alltag in Wandsbek unerlaubterweise mit der Straßenbahn in der Stadt Zerstreuung sucht. Festgenommen wird Marie am 24. Juli 1940 von der Gestapo und der Kripo Hamburg, genauer vom Kommissariat 23 der sogenannten Sitte, die für Sexualdelikte wie Prostitution und damals auch Rassenschändung und unsittliches Verhalten zuständig ist. Wie aus späteren Akten hervorgeht, hat sie sich in von der Sitte als einschlägig bekannten Lokalen durch Austausch von Zärtlichkeiten mit anderen Frauen schuldig gemacht. Nach kurzer Haft im KZ Hamburg-Fuhlsbüttel wird sie im September in das Frauen-KZ Ravensbrück deportiert. Hier wird sie als asozial geführt und in ihrer Aufnahmeakte steht als Vermerk Lesbierin. Vom November 1940 bis zum 15. März 1941 wird sie nochmals nach Hamburg überführt und durch die Sittenpolizei verhört. Wieder in Ravensbrück schreibt sie an ihren Mann und an ihre Mutter.
Lieber Fritz, habe deinen Brief und 20 Reichsmark erhalten.
Liebste Mutter,
vielen Dank
für deinen November.
Schön, dass du Mantel
Dank.
Und
Fritz
Anzug Brief
habe ich soeben erhalten.
Hoffentlich bist du
bin froh,
und Mutter gesund,
dass ihr noch an mich denkt.
Und hab genug zu essen.
Hab mir schon viel Sorgen um dich gemacht. Denn ich habe allerhand
ich
von Hamburgern gehört.
Papas Geburtstag
nun bin ich beruhigt,
gefeiert hab.
Da ich weiß,
ich bin froh,
dass du gesund zu Hause bist.
Ja, vielleicht reicht dieser kleine Hörausschnitt von den Hörstolpersteinen. Finden kann man die unter hörstolpersteine.net, ja, und die laufen eben im Programm bei den Freien Radios. Wir sprechen immer noch mit Jutta Dick von der Moses Mendelssohn Akademie in Halberstadt. Mal ganz kurz gefragt, ja, wir haben jetzt über die Stolpersteine, die Verlegung der Stolpersteine gesprochen. Was denken Sie denn gerade über diese Art und Weise des Einstreuens von Gedenken in, ja, in dem Fall ins Radio?
Das ist für mich eine sehr gute Lösung, weil an die Lebensgeschichten der Menschen erinnert wird und an die Lebensumstände und die Verbindung von persönlicher Biografie und der allgemeinen Geschichte macht eben sehr viel deutlich. Was mir aber beim Zuhören eingefallen ist, wir arbeiten in unserem Museum sehr viel mit Fotos. Wir haben eine große Wand mit Fotoporträts von jüdischen Halberstädtern. Und da ist eben auch der wichtige Aspekt, den Menschen direkt ins Gesicht zu schauen. Und es sind unterschiedliche Ebenen. Den ehemaligen Halberstädtern ist es sehr wichtig, dass Fotos ihrer Familien dort vertreten sind. Und wir merken, dass gerade wenn Kinder und Jugendliche kommen, die erste Reaktion sehr häufig ist, die sehen ja ganz normal aus. Wo man merkt, dass also bestimmte Voreinstellungen vorhanden sind und dass diese Fotos, die Halberstädter jüdische Bürger zeigen, das eben verändern können. Und so denke ich, dass einfach viele Bausteine zusammenkommen müssen, um einen intensiven Zugang zur deutsch-jüdischen Geschichte, zur Geschichte des Nationalsozialismus zu ermöglichen.